Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Wohin steuert Italien? Das fragen wir uns drei Tage nach dem Ende der 65. Regierung in Italien. Am Dienstag war Ministerpräsident Giuseppe Conte zurückgetreten mit den Worten: Ich breche dieses Regierungsexperiment hier ab. Welches Experiment wird jetzt gestartet? Wie geht es weiter in Italien? Darüber wollen wir reden im Wortwechsel mit Laura Garavini. Sie ist italienische Parlamentsabgeordnete der Demokratischen Partei. Mit Jan Labitzky vom Netzwerk Politische Italienforschung an der Universität Gießen. Mit dem Co-Vorsitzenden der Vereinigten Europäischen Linken, Martin Schirdewan. Und mit Tonia Mastrobuoni von der italienischen Zeitung La Repubblica. Frau Mastrobuoni, fangen wir doch mal mit der Frage an, wer regiert jetzt eigentlich Italien gerade?
Eigentlich regiert momentan noch die Conte-Regierung, bis eine neue Regierung steht. Für nächsten Dienstag hat der Präsident der Republik Mattarella neue Gespräche angekündigt. Das heißt, die Parteien werden noch einmal zum Quirinale, zum Präsidenten der Republik gehen und dort eben sagen, ob eine Koalition möglich ist. Und im Moment ist die Koalition, die am wahrscheinlichsten ist, immer noch eine Koalition zwischen Cinque Stelle, also zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung, die bisher ja mit Salvini regiert hat, mit der Lega, und dem Partito Democratico, den Demokraten.
Es soll jedenfalls dieses Mal schneller gehen mit der Regierungsbildung. Dienstag gilt so als der erste Meilenstein. Jan Labitzky, als Politikwissenschaftler, welche theoretischen Möglichkeiten jedenfalls gibt es außerdem noch in Italien, außer Fünf Sterne und Sozialdemokraten?
Ja, dann gibt es eigentlich nur noch realistischerweise das Szenario einer Neuwahl, wahrscheinlich dann noch im diesem Jahr. Alle anderen Optionen, die auch so in den letzten Tagen diskutiert wurden und durch die Presse geisterten, die sind eher sehr, sehr unwahrscheinlich, wie zum Beispiel eine Neuauflage dieses Bündnisses Fünf Sterne mit der Lega, worum sich Salvini jetzt offenbar wieder bemüht.
Die er ja gerade vor einigen Tagen erst aufgekündigt hat. Neuwahl, Martin Schirdewan von der Europäischen Linken. Salvini sagt Wahlen so schnell wie möglich und er sagt, Demokratien müssten Wahlen doch eigentlich mögen. Da hat er ja eigentlich recht. Was spricht gegen Neuwahlen jetzt?
Naja gut, also zunächst denke ich, dass Salvini die Regierung hat platzen lassen aus einem taktischen Kalkül. Und ob dieses taktische Kalkül seinerseits aufgehen wird, nämlich mit dem Ziel, eben genau auf Neuwahlen zuzusteuern, um dann stärkste Partei zu werden mit der Lega und die Regierung nach seinem Gutdünken bilden zu können. Das muss man erst mal sehen. Das hängt von den Verhandlungen in den nächsten Tagen ab. Ganz klar ist, dass das für die europäische Ebene bedeutet, dass natürlich aller Voraussicht nach sich der Europäische Rat neu zusammensetzen wird, dass es einen neuen italienischen Player mit der neuen italienischen Regierung, wie auch immer sie sich zusammensetzt, dann geben wird. Und davon hängt natürlich auch tatsächlich europäische Politikgestaltung und vielleicht auch die ein oder andere Richtungsentscheidung für Europa ab.
Laura Garavini, die wahrscheinlichste Variante, hat Martin Schirdewan gerade gesagt, und Frau Tonia Mastrobuoni, auch Partita Democratica und Fünf Sterne. Sie sind Abgeordnete der Partita Democratica. Sie haben sich bereit erklärt als Partei zu Koalitionsverhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Warum eigentlich so richtig gut? Verstanden haben Sie sich ja nicht in den letzten Jahren.
Das stimmt. Aber obwohl wir keine Neuwahlen befürchten, und man muss auch in der Tat sagen, es ist immer noch möglich, dass Neuwahlen stattfinden. Wir denken aber, es wäre völlig unglücklich für das Land, weil Neuwahlen würde bedeuten, dass im besten Fall die neue Regierung erst Anfang Dezember eintreten würde. Das würde also heißen, dass wir nicht in der Lage wären, den Haushalt rechtzeitig abzuschließen, das, was wir mit Brüssel vereinbart haben, überhaupt nicht zu respektieren. Aber vor allem, was unmöglich wäre, wäre eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu verhindern, das fatale Folgen hätte, sowohl für die wirtschaftliche Lage als auch für die sozial schwächsten Italienern.
Und diese Erhöhung der Mehrwertsteuer, muss man vielleicht sagen, das hat ja die Europäische Union sozusagen angedroht für den Fall, dass die Verschuldung bleibt, wie sie ist.
Das hat damit zu tun, dass die vorigen Regierungen sich verpflichtet haben gegenüber Europa, falls mit den Kürzungen und falls mit der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und, falls dann nicht dem Staaten gelingt, die Schulden zu reduzieren und einfach eine Bilanz abzuschließen, dann wurde eben eine Mehrwertsteuer in Kraft treten ab dem 1. Januar. Und das wurde dem Land 23 Milliarden kosten, zusätzlich zum Haushalt. Und das würde bedeuten, gerade bei der internationalen Wirtschaftskrise, die jetzt höchstwahrscheinlich kommen wird, wie die Bundesbank beispielsweise auch bedroht hat, würde Italien in eine katastrophale Lage stürzen. Und das zu verhindern, denken wir, brauchen wir eine so gut wie mögliche stabile Regierung.
Gute, stabile Regierung ist, glaube ich, immer wichtig, Jan Labitzke. Geht es aber nicht auch darum, ein unliebsames Wahlergebnis eventuell zu vermeiden, wenn jetzt Neuwahlen kämen? Salvini steht in Umfragen jedenfalls bis zu dieser Krise bei 38%.
Generell muss man sagen, dass natürlich Umfrageergebnisse keine Wahlergebnisse sind und das ja auch sehr volatil ist. Und dass das so volatil ist, das sieht man jetzt auch an den neuesten Umfrageergebnissen, die ich gelesen habe, wo Salvini eben schon wieder verliert, seine Partei eher so bei 31-32% gesehen wird, während im Moment sowohl die Sozialdemokraten, also der Partito Democratico, als auch die Fünf Sterne wieder zulegen, also die Sozialdemokraten etwa bei 24-25% gesehen werden, die Fünf Sterne oberhalb der 20%-Marke gesehen werden. Man sieht daran, dass zumindest wenn man diesen Umfragen glaubt, es bei Neuwahlen auch dazu kommen könnte, dass der PD und die Fünf Sterne eine Regierung bilden könnten. Die Frage ist tatsächlich, und das hat Frau Garavini ja angesprochen, ist das gut für das Land, weil es wurde ja erst vor knapp anderthalb Jahren gewählt und zweitens sind eben viele Entscheidungen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu treffen und wenn man jetzt zu einer neuen Koalition käme, hätte man eben relativ schnell eine neue handlungsfähige Regierung, die einen Haushalt auf den Weg bringen kann, die auch den Posten in der Europäischen Kommission für Italien besetzen kann. Und bei Neuwahlen würde das sich eben sehr weit hinauszögern und eine neue Phase der Unsicherheit auslösen.
Das ist auch das Argument, was Conte genannt hat. Und wo wir immer mit Namen umeinander werfen, vielleicht sollten wir die handelnden Personen in dieser Italien-Geschichte einmal kurz nochmal vorstellen. Es gab Wahlen am 4. März 2018. Dann hat es gedauert mit der Regierungsbildung 3 Monate etwa bis Juni 2018. Es haben sich 2 Parteien zu einer Koalition zusammengefunden. Die Fünf Sterne, eher linkspopulistisch mit Luigi Di Maio und die Lega eher rechtspopulistisch mit Matteo Salvini eben. Beide sollten nicht Premierminister werden, deswegen haben sie einen dritten dazu benannt. Das ist jetzt Giuseppe Conte eben, politisch sehr unerfahren, galt bisher immer so als Marionette dieser 2 Vize, die er da hat. Dann gab es immer mehr Konflikte. Die Fünf Sterne haben die Zustimmung zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke verweigert. Das jedenfalls war der Anlass für Salvini, am 8. August die Regierungskoalition mit Fünf Sterne zu kündigen und ein Misstrauensvotum gegen Conte anzuregen, aber es kam nicht mehr zu diesem Misstrauensvotum. Conte ist schon vorher zurückgetreten. Jetzt muss Präsident Sergio Mattarella entscheiden, wie es weitergeht in Italien. Frau Mastroboni, also von ihm, vom Präsidenten, hängt jetzt ab, wie sich Italien entwickeln wird.
Genau, das gibt 2 sehr interessante Aspekte dieser Krise. Das erste ist, dass Salvini sich völlig verkalkuliert hat. Der Politiker, der als großes neues Genie der italienischen Politik so gefeiert wurde in den letzten 2 Jahren, hat einen immensen Fehler darin begangen, dass er gedacht hat, mit seinen 38%, und das ist wirklich seine Hybris, könnte er Neuwahlen, also eben die Regierungskrise berufen und dann Neuwahlen setzen und gewinnen. Er hat überhaupt nicht damit gezählt, dass alle anderen Parteien außer der Lega nicht Neuwahlen möchten. Zum einen Cinque Stelle natürlich, weil die Hälfte ihrer Wähler verloren haben in 1,5 Jahren. Auch Partito Democratico nicht, ein Teil zumindest. Der Renzi-Flügel will keine Wahlen, weil er genau weiß, bei den nächsten Wahlen werden die Listen, die Abgeordnetenlisten von dem neuen Generalsekretär entschieden. Das ist Zingaretti und dann würde er den kürzeren ziehen. Also einmal finde ich, das ist sehr, sehr wichtig, das zu notieren. Salvini hat haushoch verloren in dieser Krise. Das zweite Element, was vielleicht die Politik in Zukunft vielleicht einfacher macht wieder in Italien, paradoxerweise, in diesem hypertaktischen Land, ist die Tatsache, dass es wieder eine Repolarisierung der Politik gibt. Wir hatten bisher 3 Pole, Lega, Cinque Stelle, Partito Democratico. Mindestens 2 davon sprachen nicht miteinander. Deswegen hat es auch so lange gedauert letztes Jahr, bis die Regierung stand, weil bis zu den Wahlen haben Cinque Stelle gesagt, niemals mit der Lega und niemals mit PD. Die Frage ist immer, mit wem regiert man dann? So, und jetzt ist was ganz Wichtiges passiert. Partido Democratico hat zum ersten Mal gesagt, wir wollen, oder ein Teil zumindest, hat gesagt, wir wollen auch mit Cinque Stelle regieren. Und das vereinfacht das Bild, weil wir könnten jetzt wieder, also was sich in diesen Tagen abgezeichnet hat, ist wieder eine Polarisierung der italienischen Politik mit einem Mitte Linksbündnis, das sie vielleicht regieren wird. Mal sehen, am Wochenende nicht die Partito Democratico wieder sich zu sehr spaltet. Und ein Mitte-Rechts-Bündnis, weil Berlusconi hat in den letzten Tagen auch gesagt, ich will keine Ursula-Regierung, ich will keine Alle-Zusammen-Regierung, ich will eine Regierung mit der Lega haben, ich will eine Mitte-Rechts-Regierung. So. Und das ist interessant, weil paradoxerweise vereinfacht das das Bild. Und
Ursula-Regierung, will ich noch mal kurz erklären. Das war sozusagen in Anlehnung an Ursula von der Leyen bei der Wahl zur Kommissionspräsidentin. Da hat sie nämlich Stimmen bekommen, eben von 5 Sterne, von Partita Democratica und von Forza Italia, also von Berlusconi. Da hat er gesagt, das macht er jetzt nicht. Das war das, was sie meinten. Diesmal würde er da nicht mitstimmen.
Genau. Und das dritte Element, was ich sehr interessant finde, ist die Wiederauferstehung von 2 Subjekten, die tot schienen. Das eine ist die Cinque Stelle selber, weil die Cinque Stelle, wie gesagt, haben sehr, sehr viel Konsens verloren. Sie ist in den letzten Umfragen, jetzt nicht in den allerletzten, aber in den Umfragen vor Salvinis Regierungskrise waren sie bei 17%, bei 18%, also die Hälfte von dem, was sie im vorletzten. Und dadurch, dass Partito Democratico jetzt gesagt hat, wir können mit denen regieren, haben Cinque Stelle im Grunde genommen die Wahl. Sie können jetzt wählen, ob sie mit Cinque Stelle oder mit der Lega regieren. Und das bedeutet, sie sind wieder zentral in der politischen Szene. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist diese Wiederauferstehung von Matteo Renzi. Also er ist wirklich sehr, sehr agil gewesen. Er ist sehr taktisch, hat sich sehr gut benommen. Er hat in einem Moment, in dem alle sehr benommen waren von Salvinis Drohung, zu Neuwahlen zu gehen, alle waren einfach nur benommen und er hat sofort agiert. Er hat gesagt, nein, wir machen jetzt ein Abkommen, eventuell mit Cinque Stelle, wir müssen mit denen reden und wir müssen Neuwahlen verhindern. Und das hat ihn wieder auch im Zentrum der politischen Szene.
Denn er hatte sich ja aus dem Zentrum selber rausgeholt nach der letzten Wahl. Da hatte die Partita Democratica sehr viel verloren. Er ist ja zurückgetreten vom Parteivorsitz. Jetzt ist eben dort Nicola Cingaretti der Parteivorsitzende.
Allerdings ist Renzi natürlich auch ein großer Unsicherheitsfaktor, wenn es zu dieser neuen Regierung kommen sollte, weil man eben nicht weiß, und da sind sich ja, so glaube ich, Di Maio von den 5 Sternen und auch Cingaretti, der neue Parteivorsitzende, einig, dass man da Renzi tatsächlich nicht lange über den Weg traut und die reale Gefahr sieht, dass er irgendwann den Stecker zieht, die Fraktion spaltet und dann eben diese neue Regierung auf einmal keine Mehrheit mehr hätte.
Und, das habe ich zumindest als Gerücht gelesen, angeblich soll er darüber nachdenken, eine neue Partei zu gründen. Laura Garavini, wir haben ja Sie dabei von der Partito Democratico. Was ist Ihr Kenntnisstand?
Danke, dass Sie mich doch ansprechen, weil ich die Beschreibung von Tonia sehr interessant sehe, aber überhaupt nicht mitteile. Dass es eine Repolarisierung gibt, auf jeden Fall. Aber ich möchte einfach nochmal betonen, bis vor 2 Wochen wäre es sowohl in Italien als auch europaweit überhaupt nicht denkbar, dass Salvini, der die Häfen zumacht, der Salvini, der ständig mit Frankreich, mit Spanien, mit Malta, mit Deutschland schimpft und derjenige, der wirklich als der gefährlichste Populist Europas von allen betrachtet wird, vor 2 Wochen hätte sich keiner denken können, dass der stürzt. Und Tonia hat völlig recht, wenn sie sagt, Salvini hat einen riesigen Fehler gemacht, in der Tat. Er hat gedacht, nur weil die Umfragen für seine Partei gut sind, kann er die Lage ausnutzen, kann er der Institution, kann er dem Parlament erzwingen, kann er dem Land erzwingen, nur um die Interessen seiner Partei und seine eigenen Interessen, kann er eben entscheiden, wann Neuwahlen stattfinden. Das war ein riesiger Fehler. Der Opposition, insbesondere dem Partito Democratico, ist es gelungen, dank einer politischen Entscheidung, die in der Tat so wirkt, als ob es nicht kohärent wäre mit dem, was wir bis jetzt behauptet hatten, und zwar, dass wir nicht mit der Fünf-Sterne-Bewegung koalieren wollen. Das heißt, wir haben aber eine sehr kluge politische Entscheidung getroffen und das hat ihm in der Tat in Panik gesetzt. So dass er, und das ist das, was ich vor allem nicht teile mit der Meinung von Tonia, Die Tatsache, also Salvini ist nicht wieder im Zentrum der Politik gekommen. Er hat innerhalb ein paar Tagen einen völlig absurden Hin und Her immer wieder geliefert, weil er einfach die panische Angst gekriegt hat, also vom Himmel zur Hölle zu stürzen. Und das ist auch das, was in der Tat passiert ist. Also er hatte gedacht, mit Neuwahlen kann er Regierungschef werden, und zwar zusammen mit der Fratelli d'Italia, das heißt mit den ehemaligen Faschisten und eventuell mit Berlusconi. Aber er wollte das sogar alleine machen. Er hatte sogar verlangt, volle Mächte zu kriegen, also wirklich mit total hysterischen, totalitären Tönen.
Alle Vollmachten, gehabt. Ohne diese Sträflingskugel zu regieren, genau. Wie er das selber ausgedrückt hat, also ohne dieses lästige genau. Parlament vielleicht auch. Aber richtig. Kommen wir noch mal zu der Frage,
und
Frau
dann,
Garavini.
Nur das Konzept. Aber die Analyse hatte ich ja auch, das ist genau, was ich auch gesagt habe. Ich habe nie gesagt, Salvini ist im Zentrum der Politik. Ich habe gesagt, Fünf Sterne und Renzi sind wieder im Zentrum.
Und die Frage
und dann
ist,
bitte ich um Entschuldigung, dann hat es mit meinen Kenntnissen zu tun.
Nein, die Frage
groß
ist,
um Entschuldigung. Aber das Konzept war zu Ende, einfach kurz. Also von diesem wahnsinnig Wunsch von ihm, also oder Vorstellung von ihm, Ministerpräsident zu werden, hat er kapiert ganz schnell, dass er zur Opposition geschickt wird, und zwar jahrelang.
Dreieinhalb Jahre, solange wie diese Legislaturperiode noch dauert.
Aber, ja, genau. Aber da denke ich, muss man tatsächlich auch noch ein bisschen abwarten. Also auf den ersten Blick erscheint das natürlich so, als hätte Salvini sich fundamental verzockt und einen großen taktischen Fehler gemacht. Und alles deutet im Moment darauf hin, aber auch wirklich nur, wenn wir es von der kurzfristigen taktischen Perspektive aus betrachten. Und wenn jetzt eine neue Regierung in Italien entsteht, und most likely wird das sozusagen eine Regierung sein aus Fünf Sternen und dem Partito Democratico, dann ist er in der Situation als stärkste Oppositionspartei natürlich im Dauerwahlkampf weiterhin gegen diese Regierung arbeiten zu können. Das ist sein Politikstil, das ist sein populärer, populistischer Politikstil. Und diese Regierung muss unter Beweis stellen, und das ist halt die Krux einer jeden Regierung, auch unter den schwierigen italienischen Bedingungen, diese Regierung muss unter Beweis stellen, dass sie tatsächlich in der Lage ist, die grundlegenden politischen Probleme des Landes zu lösen. Und wenn ihr das nicht gelingt, dann wiederum könnte Salvini auf längerfristige Sicht tatsächlich aus diesem kurzfristigen taktischen Fehler ein enormes Kapital schlagen, wenn es dann auf Neuwahlen zuläuft. Und dann könnte vielleicht tatsächlich diese Regierung, von der Frau Garavini gerade gesprochen hat, unter Einbeziehung der Forza Italia und auch der Fratelli Italia zustande kommen. Und dann wäre sozusagen im Grunde genommen der Worst Case eingetreten, denke ich, für die italienische, aber auch für die europäische Politik, dass wir eine ganz offen rechte bis eben rechtsextreme Partei in einem der großen Länder und einem der Gründungsländer der Europäischen Union an der Regierung hätten. Und das ist wiederum die Aufgabe der Regierung, die sich jetzt bilden wird, das zu verhindern. Und das kann sie nur, indem sie zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung in Italien voranbringt, wenn sie wahrscheinlich auch Lösungen in der Frage der Flüchtlingspolitik findet. Das ist eine europäische Aufgabe, da muss anders agiert werden. Wenn sie die soziale Frage vor allem im Süden des Landes beantworten kann und so weiter und so fort. Und das sind riesige Aufgaben. Und ob Salvini sich auf langfristige Sicht wirklich verzockt hat, das wiederum hängt wirklich von der Politik ab, die da gestaltet werden wird.
Von der Frage schon über dieses Wochenende, da sind wir wieder bei meiner Frage, Frau Garavini, an Sie. Wie sicher ist es, dass die Sozialdemokratie Italiens sich jetzt nicht schon am Wochenende sozusagen wieder zerlegt?
Wir haben gestern oder vorgestern, jetzt die verlaufen die Tage so schnell, auf jeden Fall vor ein paar Stunden beim Vorstand der Partei einstimmig gewählt. Und das ist seit 6 Jahren nicht mehr der Fall gewesen. Und da haben wir eben dem Sekretär Zingaretti den Auftrag gegeben, die Gespräche mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu machen. Also hundertprozentig wird es kein einfaches Prozess sein. Ja. Und in der Tat, selbst wenn es zu einer Regierung kommt, wird es eine wirklich wahnsinnig schwierige Aufgabe sein. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Man muss sich das vorstellen. Wir haben wirklich konsequent jahrelang einfach nicht so aus ideologischen Gründen, sondern wir haben einfach behauptet, wir wollen gar nicht mit den Fünf-Sterne-Bewegungen, weil sie uns ständig beschimpft haben, politisch auf einer ganz üblen Art und Weise. Und sie sind immer sehr unzuverlässlich gewesen. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Fünf-Sterne-Bewegung nicht unser Idealpartner ist. Es ist nicht unser Wunschregierungspartner. Aber jetzt geht es darum, nicht nachtragend zu sein. Es geht nicht um persönliche Schicksale. Es geht auch um persönliche Verletzungen zurückzustellen. Jetzt darf man sich nicht scheuen. Jetzt muss man versuchen, für das Interesse des Landes einfach einen Kompromiss zu finden.
Genau, und deswegen hat die PD gesagt, wir wären zu diesem, oder der PD hat gesagt, wir wären zu diesem Kompromiss, zu dieser Kompromissregierung bereit. Aber es sind ja auch schon Bedingungen gestellt worden. Zingaretti hat gesagt, Bedingungen sind, es muss eine proeuropäische Regierung sein. Sie muss auf sozialen Ausgleich ausgelegt sein. Es muss Investitionen geben und eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Dr. Jan Labitzky, wie passt das denn zum potenziellen und wahrscheinlichsten Koalitionspartner? Fünf Sterne.
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig anzumerken, dass es ja schon Bände über die aktuelle politische Lage in Italien spricht, wenn man explizit zu Bedingungen von Koalitionsverhandlungen machen muss, dass es ein klares Bekenntnis der Regierung zu Europa gibt und dass es ein klares Bekenntnis der neuen Koalition zur parlamentarischen Demokratie gibt. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Alle anderen Punkte, auch die Fünf Sterne, haben ja mittlerweile, glaube ich, einen 10-Punkte-Katalog herausgegeben, was sie zu Bedingungen machen oder zumindest was sie gerne in der Regierung umsetzen möchten. Da gibt es, glaube ich, durchaus viele Schnittmengen, auch in der Sozialpolitik, sei es sowas wie der Mindestlohn oder ja, eine ordentliche Justizreform voranzubringen, die die Prozesszeiten in Italien verkürzt, was sicherlich rechtsstaatlich geboten ist und sicherlich auch beim Wirtschaftsausschwung helfen könnte.
Regierungskrise in Rom, wohin steuert Italien? Das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Dr. Jan Labitzky vom Netzwerk Politische Italienforschung an der Universität Gießen, mit Laura Garavini, italienische Parlamentsabgeordnete der Partito Democratico, mit Martin Schirdewan, linken EU-Abgeordneter und Co-Vorsitzender der Vereinigten Europäischen Linken, und Tonia Mastro-Buoni, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Frau Mastro-Buoni, Herr Schirdewan hat eben gesagt, wenn das nicht funktioniert mit dieser wahrscheinlichsten Koalitionsvariante jetzt, wenn die sich zerlegt oder die Dinge, die jetzt erledigt werden müssen, nicht hinkriegen, dann kann Salvini von der Lega, der rechtspopulistischen Lega, am Ende immer noch als strahlender Sieger daraus hervorgehen. Das kann man nicht ausschließen?
Ja, ich denke, es ist nicht so, man kann es nicht so sagen. Also ich denke, zwei Faktoren sind sehr, sehr wichtig in den nächsten Monaten. Nehmen wir mal an, die Regierung 5 Stelle, PD kommt zusammen. Dann, denke ich, hängt Salvinis Erfolg an der Opposition. Es ist natürlich banal zu sagen, wenn er in Opposition ist und Italien muss einen sehr harten Haushalt verabschieden, ja, dann natürlich trägt das zu seinem Erfolg bei. Dann kann er da ein paar populistische Sätze und großkotzig da in der Opposition sich aufbauen und so weiter. Das ist ja ganz banal. Aber ich denke, alles hängt davon ab, eins, wie lange diese Regierung hält. Weil wenn diese Regierung, die nächste Regierung, also eine linke, linkspopulistische Regierung, würde ich sagen, mit dem Kontribut der 5 Stelle, nicht nur diesen Winter hält, nicht nur ein Jahr hält, sondern zum Beispiel, sagen wir mal, die ganze Legislatur hält, und zum Beispiel, was auch eine große Frage ist und den nächsten Präsidenten der Republik stellen kann, dann ist es schon eine ganz andere Sache, weil dann kann sich diese Regierung etablieren, dann kann sie vielleicht auch, wie gesagt, in dieser Konvergenz der Interessen, die ja besteht in den Programmen, auch vielleicht was Gutes machen. Ich meine, Matteo Renzi wurde in Europa ja sehr geschätzt, weil er Reformen gemacht hat. Das heißt, er ist fähig, Reformen zu machen. Die Partito Democratico ist die einzige Partei, glaube ich, im Parlament, die auch wirklich konstruktive Reformen im Moment für Italien vorschlägt. 5 Stelle auch einige. Und wie gesagt, also einmal die Länge der Regierung ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, ob Salvini dann irgendwann schmilzt, also weg ist. Weil im Moment fangen ja auch Leute in der Lega an zu sagen, er hat so einen großen Fehler begangen, er kann jetzt nicht der Anführer einer Partei sein, bedingungslos. Und zweitens, was ganz, ganz wichtig ist, wie wird Europa sich benehmen in den nächsten Monaten und Jahren? Dublin-Reform, die Umverteilung der Flüchtlinge, die nach Italien kommen. Solche Fragen, wenn Europa die jetzt nicht angeht, wenn Europa jetzt nicht Italien entgegenkommt in solchen Fragen, dann wird Salvini immer eine politische Fläche haben, um sich dort populistisch eben aufzubauen. Mhm. Und auch im Haushalt, ja, wenn man jetzt in den nächsten Monaten mit einer bestimmt verantwortlichen Regierung wie Partito Democratico mit 5 Stelle einen ordentlichen Haushalt hinkriegt und vielleicht mal 0,2 oder 0,3 daneben ist, dann müsste Europa auch vielleicht mit der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vielleicht ein bisschen Flexibilität zeigen, weil wie gesagt...
Wobei die Kommission ja viel Flexibilität schon gezeigt hat, hat ja auf Strafverfahren immer wieder verzichtet. Ja. Können wir gleich drüber reden. Ich will noch eine letzte Frage an Frau Garavini stellen. Unter welchem Ministerpräsidenten würde diese Regierung, eine mögliche Koalition, sich eigentlich aufstellen? Ist da ein Conte II denkbar?
Conte II ist, denke ich, nicht denkbar. Conte, das haben Sie vorher sehr gut beschrieben, war eigentlich nur eine Schattenfigur und er hat sich schon bereit erklärt, die ganzen politischen Maßnahmen, hat er sie natürlich getragen, mitbestimmt. Gerade die bei den Flüchtlingsfragen beispielsweise wirklich ganz Maßnahmen getroffen worden sind, die überhaupt nicht teilbar sind.
Hat Salvini in der Migrationspolitik wirklich freie Hand gelassen, hat seine Zustimmung gegeben zu dem Sicherheitsgesetz und Ähnlichem. Aber er muss ja in dieser Krise jetzt gerade in der letzten Zeit unheimlich an Zustimmung gewonnen haben, vor allen Dingen durch seine Rede jetzt am Dienstag im Senat. Ich lese von 60% Zustimmung, dreimal mehr Likes als Salvini in den sozialen Medien. Das scheint inzwischen ein wichtiger Faktor zu sein oder ein Maßstab. Herr Schirdewan, wie haben Sie das beobachtet, seine Rede zum Beispiel? Hat es Sie überrascht, eine so deutliche Rede? Er hat den Matteo Salvini geduzt, das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Er hat ihm einen Mangel an Verfassungskultur vorgeworfen. Er hat gesagt, ich habe immer versucht, dir die Würde zu vermitteln, die unsere Rolle mit sich bringt. Hat sie ihn ja wirklich als dummen Jungen dastehen lassen. Haben Sie eine solche Rede schon einmal gehört?
Naja, es kommt ja glücklicherweise hin und wieder in der Politik vor, dass man auch gute und kräftige Reden hört. Und das war zweifellos eine davon, die aber vor allem vor der italienischen Innenpolitik auch funktioniert oder vor dem Hintergrund der italienischen Innenpolitik. Ich glaube, er hatte gar keine andere Chance, der Ministerpräsident Conte, als Salvini direkt anzugehen und ihn auch unmittelbar verantwortlich zu machen für das Scheitern der Regierung. Er musste auch die Augen derjenigen öffnen, die vielleicht diese taktische Manöver von Salvini bislang nicht wirklich verstehen möchten oder verstehen konnten. Aber ich würde gerne auf einen anderen Punkt zurückkommen, und zwar der Erfolg oder Nicht-Erfolg der Regierung, die sich da jetzt auch immer bilden mag. Weil das, glaube ich, wirklich der entscheidende Faktor in dieser Polarisierung ist, in dieser Auseinandersetzung zwischen Mitte-Links und vielleicht auch Mitte-Rechts, die ja in vielen europäischen Ländern sich abzeichnet, zwischen einem eher nationalistisch geprägten, europakritischen, vielleicht auch tatsächlich bis ins Inhumane hineingehenden Politikansatz auf der Rechten und einem Ansatz, der eher auf Solidarität und Zusammenarbeit ausgerichtet ist, auch auf Humanismus auf der linken Seite. Und wenn es eben dieser neuen italienischen Regierung nicht gelingt, und wir müssen, glaube ich, diese Frage vor dem Hintergrund der bestehenden Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene diskutieren, das heißt also Stabilitäts- und Wachstumspakt zum Beispiel, Schuldenkriterien und so weiter und so fort. Wenn es dieser italienischen Regierung nicht gelingt, unter den gegebenen Rahmenbedingungen tatsächlich eine positive wirtschaftliche Entwicklung, einen Wachstumspfad einzuschlagen, eine wirtschaftspolitische Entwicklung hinzubekommen, wenn es nicht gelingt, Produktivität zu steigern, darüber Steuereinnahmen zu generieren, Jobs zu kreieren und so weiter und so fort, also dem Staat wirklich auch wieder die Möglichkeit zu geben, zu agieren, dem italienischen, dann wird es sehr, sehr schwierig in dieser polarisierten Situation, in der sich die italienische Gesellschaft befindet, aber in der sich auch viele andere europäische Gesellschaften mittlerweile leider befinden. Und ich glaube, dass wir tatsächlich Fragen stellen müssen. Herr Labitzke hat ja angesprochen, zum Beispiel, dass Investitionen notwendig seien und beide potenziellen Regierungspartner das jetzt auch fordern oder Investitionen im sozialen Bereich und so weiter und so fort. Erinnern wir uns an die letzte große Auseinandersetzung zwischen der populistischen italienischen Regierung und der Europäischen Kommission auf der anderen Seite. Dann ging es genau um solche Fragen, nämlich im Grunde genommen um Defizitfragen, inwieweit die Schuldenkriterien eingehalten werden oder nicht. Und ich glaube, wir müssen anfangen, miteinander im politischen Bereich einerseits, aber sicherlich auch zwischen Journalismus, zwischen Wissenschaft und zwischen Politik zu diskutieren, inwieweit denn Spar- und Verschuldungskriterien, Spar- und Kürzungspolitik sinnvoll ist, angesichts einer Ökonomie, die seit vielen Jahren in der Rezession sich befindet, die überhaupt keine Spielräume hat, zum Beispiel Zukunftsinvestitionen in den Strukturwandel zu tätigen, die keine Investitionsmöglichkeiten hat für eben auch die Sicherung öffentlicher Daseins Vorsorge und so weiter und so fort. Und dann in dem Moment, wo eine absolut ungeliebte und für vieles entschieden und heftig zu kritisierende Regierung, die aus 5 Sternen und der Lega besteht, im sozialpolitischen Bereich ein paar Dinge versucht anzustoßen, von der Kommission sozusagen eingebremst wurde. Das ist tatsächlich eine Debatte von teilweise verfehlter Europapolitik und Frau Mastrobuoni hat ja darauf hingewiesen, dass Europa Italien eigentlich entgegenkommen müsste an der Stelle. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Europa diesen falschen politischen Kurs der Austeritätspolitik, das heißt der Spar- und Kürzungspolitik, aufgeben muss, dann, wenn die Länder sozusagen mit dem Rücken zur Wand stehen und überhaupt keine Möglichkeit mehr haben zu investieren, um wieder auf einen positiven wirtschaftlichen, aber auch sozialen Entwicklungspfad zu kommen. Denn ansonsten werden eben genau solche Kräfte wie zum Beispiel die Lega, also wie Salvini, aber wir sehen ähnliche Partner von ihm ja in vielen anderen Ländern auch erstarken, immer weiter erstarken. Und das ist die zentrale Auseinandersetzung.
Was würden Sie denn sagen, Herr Schirdewan, dass Europa auf die Einhaltung der Stabilitätskriterien in diesem Fall verzichten sollte? Man muss ja wissen, dass Italien bei einer Verschuldung von 131% der Wirtschaftsleistung liegt. Erlaubt sind 60%. Da war doch die Europäische Kommission schon sehr langmütig bisher.
Ja, da war sie langmütig. Aber ich denke, wir müssen bestimmte Dinge auch einordnen können. Also 24, wenn ich mich recht entsinne, 24 der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind mit Defizitverfahren konfrontiert gewesen in der Vergangenheit. Also Italien steht da nicht allein da. Und klar, die haben ein großes Schuldenproblem, ein Staatsschuldenproblem. Und das ist vor allem dann nochmal angestiegen im Zuge des Ausbrechens der Finanzkrise und dann eben auch der Wirtschaftskrise, die Europa ja in vielen Ländern hart getroffen hat. Und danach ging es auch wieder steil bergauf mit der italienischen Staatsverschuldung. Und ja, ich glaube, und mittlerweile bringen das ja auch viele wissenschaftliche Analysen zum Ausdruck, dass in der Situation einer rezessiven Wirtschaft, also einer Wirtschaft, die im Abschwung begriffen ist, Austerität sich negativ und eben nicht positiv auswirkt, auch auf die Staatsverschuldung. Das haben wir ja ganz deutlich am Beispiel Griechenlands gesehen. Mhm. Und
oder
von
auch
daher
Beispiel
muss
Italiens
da,
ja. unter der Regierung oder Monti, wo ja das genau passiert ist, ja, zu sparen, um die Finanzmärkte zu stabilisieren, aber damit dann den Wirtschaftsaufschwung abzuwürgen und die Arbeitslosigkeit in die Höhe zu treiben.
Gibt es denn einen Wirtschaftsaufschwung in Italien? Die Regierung hat Ende 2018 gesagt, wir investieren, so steigern wir das Wirtschaftswachstum auf 1,5% jährlich, war die Aussage von Salvini. Aber im ersten Quartal 2019 liegt das Wachstum bei 0,1%, Herr Labitzke. Also ist der Weg bisher der richtige gewesen?
Also was man ja tatsächlich den PD-geführten Regierungen unter Renzi und Gentiloni zugutehalten muss, ist es ja, dass sie tatsächlich eine Trendumkehr bewirkt hatten. Das heißt, die Arbeitslosigkeit tendenziell zurückging, wenn auch langsam und leicht. Die Wirtschaft langsam wuchs, aber immerhin eine Trendumkehr und die ist ja jetzt gestoppt bzw. wieder ins Gegenteil verkehrt. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Lage weltweit, aber ist sicherlich auch auf die Unsicherheiten und diesen unklaren wirtschaftspolitischen Kurs der Regierung der letzten 14 Monate anzuführen. Was man sicherlich sagen muss, ist, dass natürlich Italien mit dieser großen Neuverschuldung zu kämpfen hat. Man kann aber auch sehen, dass dieses konziliante Umgang mit Italien eigentlich erst mit auch diesem Regierungswechsel eingesetzt hat. Man darf ja nicht vergessen, seit 2011, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Italien immer zumindest diese Maastricht-Kriterien, dieses 3%-Kriterium eingehalten. Doch zu was hat es eben geführt? Dass die Probleme Italiens eben nicht gelöst wurden und am Ende diese Regierung ins Amt kam. Das heißt natürlich nicht, dass man Italien komplett von seiner Verantwortung freisprechen kann. Natürlich müssen die Probleme Italiens zuvorderst erstmal dort auch gelöst werden, aber Europa muss da auch einen gewissen Rahmen geben und eine Flexibilität geben. Und wenn man sich das anguckt, wie zum Beispiel diese Flexibilität bei Frankreich oder auch bei Spanien, die ja über viele Jahre und bis jetzt teilweise ja noch dieses 3%-Kriterium verletzt haben, zugegeben auch bei einer niedrigeren Gesamtverschuldung, dann sieht man ja, dass das durchaus auch im europäischen Rahmen möglich ist.
Frau Mastrobuoni, bis Ende Oktober muss der Haushaltsplan für Italien stehen. Das ist eine der wichtigen Aufgaben, warum es heißt, jetzt keine Neuwahlen, sondern lasst uns jetzt mal arbeiten. Was würden Sie erwarten für diesen Haushaltsplan, dass sich jetzt da alle mit Investitionsversprechen übertreffen? Salvini hat ja schon gesagt, er möchte 50 Milliarden Euro für nächstes Jahr als Konjunkturstimulus. Das war ja schon mal so eine Wahlbewerbungsrede sozusagen. Was würden Sie erwarten für einen seriösen Haushalt?
Ich denke, das Wichtigste ist, das hat eben auch Laura Garavini angedeutet, ist erstmal die Mehrwertsteuererhöhung zu vermeiden. Das ist sehr wichtig, weil wenn Deutschland eine Rezession riskiert, was ja inzwischen auch die wichtigsten Ökonomen sagen, dann ist Italien bestimmt in einer Rezession. Das heißt, wir müssen alle Überlegungen, die wir jetzt mit dem Haushalt machen, müssen wir jetzt schon mit einem Italien, das wahrscheinlich in einer Rezession schon steckt, machen. Und das heißt, ich glaube, es werden mehrere Milliarden nur wegen der Rezession Sanktionen mehr auf dem Tisch sein müssen. Was wichtig wäre, wäre eben nach Europa zu gehen und zwei Sachen zu verhandeln. Zum einen den Investitionsplan, weil da vergessen wir ja auch, als Macron Präsident der Republik wurde, dann gab es ja diese große Euphorie und man würde die Eurozone reformieren und daraus ist ja nichts geworden. Ne? Und in diesem Anstoß, der vor allem aus Frankreich kam und vor allem in Deutschland gestoppt worden ist, daran muss man auch erinnern, da war ja auch der Plan, diesen Eurofonds für die Eurozone für Investitionen eben zu gründen. Und jetzt weiß man, der wird wahrscheinlich stehen nächstes Jahr, aber da hat Deutschland auch ganz andere Vorstellungen als Frankreich, wenn ich nicht irre. Frankreich wollte ja hunderte Milliarden in diesen Fonds reinstecken. Deutschland, glaube ich, wenn man 10, 20 Milliarden hochkommt, ist es viel. Aber da fängt es ja schon an. Ich meine, abgesehen von der Flexibilität müsste man auch in Europa vielleicht zum Beispiel an diese Investitionspläne denken. Ich denke schon, dass jetzt ein keynesianischer Schub angebracht wäre, um nicht nur die italienische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, weil der Schuldenberg Italiens, der ist ja nicht nur bestimmt durch Defizit, sondern auch durch Wachstum, durch fehlendes Wachstum. Das müsste jetzt die Priorität sein, also denke ich mal, in dem Weg zum Haushalt.
Ein Investitionsplan sozusagen, hoffen auf Hilfe durch oder aus Europa. Wie eigentlich, Laura Garavini, wird in Italien Europa gesehen? Ich habe Umfragen gelesen, da heißt es wirklich 50-50 so in der Haltung.
Es ist wichtig, das zu betonen, in der Tat, weil man darf nicht vergessen, also diese Rolle, die Salvini aufgebaut hat in dieser Zeit, wo er ständig im Wahlkampf war und wo er ständig eben die Rolle gespielt hat des Mannes mit dem harten Faust, der gegen Europa Erfolg hat. Deswegen zurück zu dem, was wir vorher sagten, schon die Tatsache, dass wir innerhalb zwei Wochen geschafft haben, genau dieses Bild von ihm zu stürzen. Ich denke, es wird schon eine wichtige Rolle beim normalen Bürger haben, weil ein Teil des Erfolgs, was er hatte, basierte auf die Tatsache, dass er immer wieder das Thema Migranten, das Thema Flüchtlinge gegenüber Europa ausgenutzt hat, um eben als derjenige zu wirken, der mächtig ist. Schon die Tatsache, dass es uns gelungen ist, das zu stürzen, denke ich, hat eine wichtige Rolle. Er hat innerhalb ein paar Tagen ständig Fehler gemacht. Und wiederum die Tatsache, dass wir jetzt mit der Fünf-Sterne-Bewegung eben mit allen Problemen vielleicht doch es hinkriegen, eine Regierung zu schaffen, die auf Europa basiert. Es ist kein Zufall, dass bei den 5 Punkten, die wir als Grundbedingungen gesetzt haben, Europa als höchste Priorität vorkommt. Weil es uns wichtig ist, dass auch in der öffentlichen Meinung, also auch bei den normalen Bürgern, klar ist, feststeht, Europa ist unser Haus. Also wir können und wir wollen nicht Europa in Frage stellen. Also das wäre schon ein großer Unterschied. Und genauso wie Tonja vorher sagte, also unser Ziel ist schon, eine Regierung für die ganze Legislatur zu schaffen, was für Italien-Verhältnisse schon wirklich lang wäre, können wir einfach mit konkreten Maßnahmen, immer betont mit europäischen Rahmenbedingungen, wieder im Dialog mit Europa. Also ich teile völlig, was Sie bis jetzt gesagt haben, sowohl von Dr. Schiedewan als auch von Dr. Labizzi als auch von Tonia Mastrobuoni. Also in der Tat würde Europa eine wichtige Rolle spielen. In der Tat muss man sehen, dass die ganzen Austeritätsmaßnahmen, die in den letzten Jahren immer wieder verlangt worden sind, wirklich wesentlich vernünftiger miteinander abstimmt. Und auch zum Thema Flüchtlinge, weil, das darf man auch nicht vergessen, die Erfolge, die Salvini bis jetzt auch bei den Wahlen und bei der Bevölkerung immer wieder erzielt hat, basierten im großen Teil auch von der Haltung
auf der
Europas.
Harten Flüchtlingspolitik. Ja, unsere Häfen sind geschlossen, genau, hat er gesagt. Das ist seine Position. Und er hat jetzt auch nochmal gesagt, ohne diese seine persönliche sehr harte Haltung hätte es keine Bewegung in der EU gegeben. Jetzt haben sich ja 5 Länder dazu bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen, die jetzt zum Beispiel von der Open Arms gerade runter durften, in Lampedusa an Land gehen durften. Stimmt das denn, Martin Schirdewan, dass Europa Italien da immer noch sehr allein lässt, oder ist das eigentlich nur eine Erzählung?
Nein, ich denke, wir brauchen tatsächlich einen generellen Kurswechsel in Bezug auf die Flüchtlings- und Migrationspolitik Europas und nicht nur Italiens. Das, was Salvini da macht, ist ja einfach tatsächlich davon zu profitieren, dass falsche Politiken in Gang gesetzt worden sind und etabliert worden sind. Ich befürchte allerdings, dass das eine ganze Weile dauern wird, bis da tatsächlich Einsicht einkehrt, auch zum Beispiel bei der Kommission, wenn ich mir ansehe, was Frau von der Leyen vorgestellt hat als zukünftiges Programm, auch im Bereich Migrations- und Fluchtpolitik, dann denke ich, dass Italien da noch eine ganze Weile auf sich allein gestellt bleiben wird, aber auch andere Länder wie Griechenland und die anderen Mittelmeeranrainer. Es gibt einen sehr interessanten Vorgang zum Beispiel, hat das Parlament vor circa 2 Jahren, um das einfach zu bebildern, mit der Mehrheit des Hauses, das heißt tatsächlich von links bis ins konservative Lager hineinreichend, eine Reform der Dublin-Verordnung beschlossen. Und die liegt im Rat seitdem, man kann sagen, wahrscheinlich in irgendeiner Schublade und verstaubt dort. Also die nationalen Regierungen waren nicht bereit, diese Reform auch umzusetzen. Und das hätte natürlich eine große Erleichterung für die Mittelmeeranrainer bedeutet. Und es gibt viele Möglichkeiten, tatsächlich eine andere Flüchtlingspolitik umzusetzen. Ich sehe im Moment allerdings wenig Bereitschaft, das auch zu tun. Ich kritisiere das auch heftig, weil das tatsächlich, das hat ja Frau Garavini auch sehr deutlich dargestellt, einer der zentralen Erfolgspunkte rechtspopulistischer Politik derzeit in Europa ist.
Frau Mastroboni, also hat Salvini recht mit dem Hinweis darauf, dass sich die europäischen Länder, die nicht an den Rändern liegen, wo Flüchtlinge eben ankommen, sich da wirklich einen schlanken Fuß machen mit dem Verweis auf das Dublin-Abkommen?
Also Salvini erstmal macht eine sehr, da ist sehr viel Hypokrisie in seiner Politik, weil wir haben das auch auf Republika ein bisschen nachgerechnet. Während er die Häfen schließt, hat er die Flughäfen weit aufgesperrt. Und wir haben nachgerechnet mit Zahlen vom Bundesministerium des Inneren, also Seehofers Zahlen, dass inzwischen Dubliners, das sind die Flüchtlinge, die zuerst in Italien angekommen sind und dann nach Deutschland weitergereist sind, und die werden jetzt zurückgeführt, mit einem sehr viel stärkeren Rhythmus als in den letzten
nach
Jahren.
Italien nach Italien zurück, wo sie eben zuerst Asyl beantragt haben. Ja.
Und in den letzten 6 Monaten waren das 1.200. Das heißt, auch diese Rhetorik ist irgendwie total irreführend. Und auch zum Beispiel die Rückführungen in Italien sind weniger als in den vorigen Regierungen. Das kann vielleicht auch Laura Garavini bestätigen. Also es gibt da eine absolut theatralische Rhetorik von den geschlossenen Häfen und von einer sehr, sehr schlimmen Kriminalisierung der NGOs, ja, die ja auch durch ein sehr schlimmes Gesetz festgehalten wurden. Aber inzwischen nimmt er Flüchtlinge aus Deutschland und aus anderen Ländern an.
Aber halt über den Flughafen und nicht über den Schiffshafen.
Und beklagt sich die ganze Zeit in Europa, dass er alleingelassen ist. Und das hat ja auch Deutschland auch sogar zugegeben. Deutschland hat mehrmals zugegeben, wir haben Italien und Griechenland alleine gelassen. Ursula von der Leyen hat es auch gesagt. Sie hat sogar gesagt, ich weiß nicht, wie man so ein Abkommen überhaupt unterschreiben konnte. Ja, okay, aber jetzt muss man auch Taten sehen.
Hauptsächlich muss man ja auch sagen, das war ja nicht Salvini, der als erstes mal das gesagt hat, ihr lasst uns alleine und das Problem, das geben wir euch wieder jetzt zurück oder so. Ja, also seit Jahren, Operencia Gentiloni haben ja immer wieder auf europäischer Ebene deutlich gemacht, das kann nicht so nicht sein, dass bei uns die Flüchtlinge ankommen. Und es gab ja Jahre, da war eben auch Italien das Land, wo am meisten Flüchtlinge über den Seeweg angekommen sind. Und ihr lasst uns damit allein. Aber er wurde halt nicht gehört. Genauso wie es ja auch kein Alleinstellungsmerkmal der Lega ist, zu sagen, wir brauchen Investitionen in Italien. Wenn ich mir die Wahlprogramme der letzten Parlamentswahl 2018 angeguckt habe, von ganz links bis ganz rechts zur Lega, haben alle gesagt, mit dieser Austeritätspolitik kommen wir nicht weiter, wir brauchen Spielraum für Investitionen. Aber auch da wurde ja weder Renzi noch Gentiloni gehört. Und es ist ja tragisch, dass es dann anscheinend erst dieses Regierungswechsels und eines Matteo Salvinis bedurfte, der dann eben gesagt hat, okay, wir geben uns nicht mehr so konziliant und wir scheren uns nicht um die europäischen Vorgaben und jetzt kriegt ihr das Problem wieder zurück.
Herr Labitzky, also Europa mitverantwortlich dafür, dass eine mögliche neue Regierung in Italien stabil bleiben kann, nicht zerfällt und nach einem solchen möglichen Zerfall die Rechte dann noch mehr erstarkt, als es jetzt ohnehin getan ist. Eine Rechte, die sich deutlich von der EU absetzt. Ein Vertrauter von Salvini hat gerade im Wirtschaftsmagazin Kapital gesagt, der Euro ist die falsche Währung für Italien. Heißt das, wenn Salvini doch wieder zurückkommen würde irgendwann, was Sie ja nicht für ausgeschlossen halten, dass es vielleicht gar nicht so ungeschickt von ihm war und er am Ende der strahlende Sieger aus dieser ganzen Krise noch hervorkommt, dass wir dann wieder ein Land haben, was über einen EU-Austritt abstimmen würde?
Ja, aber auch das ist ja jetzt keine revolutionär neue Erkenntnis, dass es Probleme in der Europäischen Wirtschaftsunion, in der Währungsunion gibt. Auch das ist bekannt. Aber auch da ist eben wieder die Frage, wo sind die Lösungen und wo kommen die Leute zusammen, die eben diese Lösungen auch bestimmen müssen. Das wurde vorhin schon angesprochen, Macrons Vorstellungen zur Reform der Eurozone, um die eben auch anders zu stabilisieren als nur durch den Fiskalpakt. Die wurden ja abgelehnt, die sind ja von Deutschland einfach tot ignoriert worden. Aber es zeigt sich auf der anderen Seite auch, dass eben Salvini, und das ist ja auch ein Merkmal des Populismus, dass er zwar da sehr große Töne von sich gibt, aber ja jetzt auch oft schon Schwäche gezeigt hat. Und ein großer Grund, warum er ja jetzt die Koalition da aufgekündigt hat zu diesem Zeitpunkt, war ja wohl auch, dass er diesen Lackmustest gescheut hat, einen neuen Haushalt fürs nächste Jahr aufzustellen. Nämlich da wäre dann jetzt auf einmal mal deutlich geworden, was von den ganzen vollmundigen Versprechungen ja tatsächlich auch realisiert werden kann und was nicht. Und bevor er das eben machen musste, hat er eben jetzt gesagt, okay, dann kündigen wir das jetzt mal auf. Und dann kann man natürlich mit 50 Milliarden Versprechungen in den Wahlkampf ziehen. Umsetzen muss man es ja erst nachher. Und dann, ja, würde ich eben bezweifeln, dass er das auch, wenn es jetzt Neuwahlen geben sollte oder gegeben hätte, dass er das jemals hätte umsetzen können. Und er hat eben auch noch an vielen anderen Punkten Schwäche gezeigt, eben, dass er überhaupt wieder dieses Bündnis mit Berlusconi gesucht hat, der ja eigentlich für das steht, von dem sich die Lega abgrenzen wollte. Weil er gemerkt hat, alleine reicht es dann vielleicht doch nicht, dass er den Misstrauensantrag gegen Conte dann in letzter Minute im Senat zurückgezogen hat, weil er dann doch nicht dafür verantwortlich sein wollte für das Scheitern der Regierung. Oder bis hin, dass er jetzt eben den 5 Sternen anbietet, doch die Regierung wieder neu aufzulegen und dafür sogar bereit wäre, den Kommissionsposten von Italien nicht mit jemandem von der Lega zu besetzen. All das sind ja Anzeichen der Schwäche, die natürlich dann auch an seinem Image des starken Mannes, des Capitano, kratzen und die durchaus eben auch langfristiger
entscheiden interessant, aber können. Wie hat er das denn begründet, dass er eine solche Krise vom Zaun gebrochen hat, mitten im Sommer, was wohl viele Italiener auch noch dazu und auch viele Abgeordnete sehr erbost hat, eine solche Krise vom Zaun gebrochen hat und jetzt am Ende sagt, also nach nur 3 Tagen, also gut, wenn die Cinque Stelle dann doch weitermachen würden, würden wir in der jetzigen Koalition dann auch weitermachen, Frau Mastroboni. Wie hat er das denn begründet?
Ja, das ist ein Symptom des des Verfalls der italienischen Politik. In der italienischen Politik kann man inzwischen alles sagen, eine Minute später kann man genau das Gegenteil sagen. Salvini hat ein Misstrauensvotum angekündigt, dann hat er dieses Misstrauensvotum zurückgenommen und niemand wundert das. Also er hat gesagt, er würde die Krise auslösen, weil er hat viel zu viele Nein kassiert von Cinque Stelle. Und das ist das Lächerlichste, was man in diesem Jahr gehört hat von ihm. Denn er hat diese Partei völlig zerstört und kannibalisiert.
Er konnte alles durchsetzen,
Wollte. Das letzte war eben dieser Sicherheitsdekret, ja. Dieser Horrordekret. Das muss man nämlich auch immer sagen. Er hat inzwischen was gemacht, er hat Schlimmes gemacht. Und ich finde es auch sehr richtig, dass der Partito Democratico als einen der Punkte für die Koalition mit Cinque Stelle jetzt verlangt, dass dieser Sicherheitsdekret von der Welt geschaffen wird. Weil da sind Einschränkungen von demokratischen Rechten, wenn man zum Beispiel auf die Straße geht, um zu protestieren. Da ist eine sehr starke Kriminalisierung der NGOs, die wird schwarz auf weiß geschrieben. Also solchen Horror, den gibt es inzwischen. Der ist schon Gesetz in Italien. Da muss auch ganz schnell gehandelt werden, in meiner Meinung nach. Mhm. Das Problem ist nicht mehr, was Salvini sagt. Das Problem ist dieser Verfall der italienischen Politik. Ich meine, hier in Deutschland, es gibt rote Linien und diese roten Linien werden respektiert. Einige Sachen, die AfD sagt, die werden tagelang durchdiskutiert und so. Und das geht einfach nicht. Man kann einfach Sachen nicht sagen.
Wundert niemanden mehr, wenn auch Versprechen nicht gehalten werden. Salvini hatte ja auch gesagt bei der Regierungsbildung, diese Regierung wird die gesamte Legislaturperiode von 5 Jahren halten. Also Sie sagen, Zeichen für Verfall der italienischen Politik. Jan Labitzke, Sie beschäftigen sich ja mit Italienforschung aus politisch-wissenschaftlicher Sicht. Es ist die 65. Regierung gewesen. Vorhin sagte Frau Garavini, das wäre für italienische Verhältnisse schon sehr lang, 3,5 Jahre, wenn so eine Koalition mal halten würde. Wo ist da der Wurm drin? Warum ist das so instabil?
Ja, das ist aber auch aus deutscher Sicht immer ein bisschen, also bei uns wechseln die Koalitionen, aber die Kanzlerinnen und Kanzler bleiben vielleicht dieselben. In Italien ist es eher andersrum. Die Koalitionen halten, die haben in der Ersten Republik gehalten bis zum Stillstand fast des politischen Systems. Und auch wenn man sich mal die letzte Legislaturperiode anguckt, da hatten wir, glaube ich, 3 Ministerpräsidenten, die allerdings alle aus derselben Partei kamen und alle mit derselben Koalition regiert haben. Also da sind eher die Koalitionen das Stabilere als die Exponenten an der Spitze. Jetzt kommt es tatsächlich mal zu einem Koalitionswechsel, den, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, bisher keiner für möglich gehalten hatte, angesichts der offen ausgetragenen Feindschaft eigentlich zwischen diesen beiden Parteien, mit Beleidigungen bis unter die Gürtellinie, vor allem eben seitens der Fünf-Sterne-Bewegung. Aber man sieht auch, dass es eben dann doch möglich ist, aus welchen Erwägungen auch immer, seien es staatspolitische Erwägungen oder aus welchen Gründen auch immer, kommt es dann eben doch dazu, dass man dann auf einmal doch sich zusammenfinden kann und das ja angesichts der Kürze der Zeit anscheinend auch sehr geschmeidig ist. Also
Kürze der Zeit, genau, bis Dienstag soll dieses Zusammenfinden stattgefunden haben, wenn es denn dann wirklich so weit kommt, zu 5 Sterne und Partito Democratico. Das wäre die wahrscheinlichste Koalition, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, zu unserer Frage, wohin steuert Italien, Laura Garavini, von der Partito Democratico. Sie können es vielleicht am besten beurteilen. Was würden Sie denn tippen, wohin steuert Ihr Land?
Ich bin ziemlich optimistisch, dass es doch zu einer Koalition kommt. Und der Versuch und die Anstrengung, dass die Regierung, die neue Regierung, so stabil wie möglich ist, bis zum Ende der Legislaturperiode, wird auf jeden Fall da sein. Wenigstens von unserer Seite.
Frau Mastroboni, sind Sie auch so optimistisch?
Ja, ein bisschen weniger, weil, wie gesagt, heute Morgen haben Matteo Renzi und Gentiloni schon wieder angefangen zu streiten. Also das Problem ist wirklich diese Verdammnis einer Partei, die ständig gespalten ist. Aber ich denke, wenn diese Regierung zustande kommt, dann kann sie auch halten. Vorher ist ein sehr wichtiges Element auch zitiert worden, ganz am Anfang von Herrn Labitzke, das ist die Umfragen. Das ist sehr interessant, dass in so wenigen Tagen Salvini schon bestraft worden ist von den Wählern. Also dass seine 38%, aufgrund deren er auch die Krise ausgelöst hatte, inzwischen auf 30% geschrumpft sind. Das heißt, er hat 6, 7, 8 Punkte in nur einer Woche verloren. Das heißt, die Italiener, es gibt vielleicht einen Anfang, kann man hoffen, vielleicht eine Entzauberung. Ja, also wie gesagt, er wird in einer Opposition natürlich sehr viel Krach machen und sehr viel Konsens wieder zurückgewinnen. Aber ein Stück Entzauberung ist vielleicht schon da
stattgefunden. Vielleicht kann man also auch in der italienischen Politik nicht alles machen. Nur der Anfang. Herr Schirdewan, was würden Sie sagen, wohin steuert Italien Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, ich bin auch ein Stück weit optimistisch, dass Italien jetzt eine klügere Politik als unter der Regierungsbeteiligung von Salvini gestalten wird. Aber ich möchte da trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil ich denke, dass der Erfolg Italiens tatsächlich davon abhängt, dass es einen Wechsel in der europäischen Politik gibt. Und wir haben mehrere Punkte angesprochen im Verlaufe der Diskussion. Eine unabdingbare Voraussetzung scheint mir eine solidarische europäische Flüchtlingspolitik zu sein, die auf humanistischen Werten begründet ist. Ich glaube, wir müssen zu einer koordinierten Wirtschaftspolitik, die eben auch solchen Ländern wie Italien, die sich in einer Rezession befinden, helfen kann, zurückfinden. Und ich glaube, wir müssen auch Möglichkeiten schaffen für Italien, in der Sozialpolitik, in einer öffentlichen Daseinsvorsorge aktiv zu werden als Staat. Und dann denke ich, kann Italien auf einen guten Pfad zurückkehren.
Dann hätte Salvini sozusagen Italien am Ende doch noch sogar einen Gefallen getan und vielleicht sogar Europa einen Gefallen getan. Am Dienstag werden wir zumindest etwas schlauer sein. Regierungskrise in Rom, wohin entwickelt sich die Situation in Italien? Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Martin Schirdewan, linken EU-Abgeordneter und Co-Vorsitzender der Vereinigten Europäischen Linken, mit Tonia Mastrobuoni, Deutschlandkorrespondentin von La Repubblica, mit Laura Garavini, sie ist italienische Parlamentsabgeordnete der Partito Democratico, und mit Jan Labitzke vom Netzwerk Politische Italienforschung an der Universität Gießen.